Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinden, das kommt eben selten vor, dass der Epiphanias-Tag, der 6. Januar, genau auf einen Sonntag fällt. In diesem Jahr ist das so. Und ich denke, es ist etwas Besonderes. Jutta Stricker hat das gerade bei der Begrüßung schon gesagt. Das ist das Weihnachtsfest unserer orthodoxen Schwestern und Brüdern. Bei uns erinnert weniger daran. Ich weiß gar nicht, wie das hier in Iserlohn ist, ob es hier noch Sternsingergruppen gibt. Ich sehe ein Kopfnicken. Ja, das ist gut. Solange Sie alle hier sitzen, werden Sie nicht als Sternsinger unterwegs sein. Vermute ich mal zumindest jetzt nicht. Bei einigen könnte ich mir das natürlich fast gut vorstellen. Ansonsten an den Epiphanias-Tag, 6. Januar, erinnert vielleicht noch ja das eine oder andere politische Treffen. Die eine oder andere Partei macht so ihre traditionelle Klausurtagung. Sie schlagen dann mal nicht nur um sich, sondern gehen vielleicht sogar in sich. Aber ansonsten ist er in Vergessenheit geraten, dieser Epiphanias-Tag. Aber wir haben gerade die Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium gehört und sie ist in diesem Jahr in der Tat zugleich auch ordentlich vorgeschlagener Predigttext. Vom anderen Ende der Erde machen sich Menschen auf den Weg, um den Messias zu entdecken. Sie sind sich sicher, dass ihnen im wörtlichen und übertragenen Sinne ein Licht aufgegangen ist, und an diesem Licht, das sie entdeckt haben, an dieser Sternkonstellation, erkennen sie, dass etwas Weltveränderndes geschehen sein muss. Ja, und diese weltverändernden Ereignisse, die deuten sie, dass der neugeborene König der Juden, der Christus, der Retter, der Messias, geboren ist. Kleine theologische Nebenbemerkung, natürlich lesen wir das im Evangelium nach Matthäus und der Evangelist Matthäus legt natürlich in diese Überlieferung, in das, was er in den Quellen vorfindet, seine eigene Deutung nochmal hinein. Aber, Klammer zu, das ist keine Frage, die uns hier im Gottesdienst heute Morgen viel weiterbringt. Menschen machen sich auf den Weg, um den menschgewordenen Gott für sich zu entdecken. Wie kann das funktionieren und wie kann das gehen? Und was können wir aus diesen Ereignissen, der Erlebnissen der heiligen drei Könige, der Weisen aus dem Morgenland für uns lernen? Was sind das für Menschen? Sie kommen aus dem Osten, sie kommen aus Babylonien, sie sind keine Juden, sie sind, ja, so wie damals wir das genannt wurde, sind Heiden. Aber es sind sehr beobachtende, sehr aufmerksame, sehr wache und nach Erlösung und Befreiung sich sehnende Menschen. Dann entdecken sie in ihrem wissenschaftlich-beruflichen Alltag, entdecken sie diese seltene Sternkonstellation von Jupiter, dem Königsstern, und Saturn, dem Israelstern, im Bild der Fische, dem Entstern. Sternzeitbild. Das, was Sie sehen, was Sie entdecken, nehmen Sie wahr und ordnen das zunächst einmal ganz, ja, ganz normal, ganz alltäglich, beruflich. Sie ordnen das in dem und so, wie Sie zu denken gewohnt sind. Und durch diese Ihre alltägliche, berufliche, wache, durchaus auch kritische Beobachtungsweise entdecken sie, der Retter ist da. Zu dieser Erkenntnis kommen sie durch Wissenschaft und Forschung. Und aus dieser Erkenntnis ziehen sie dann ihre Konsequenzen. Sie schreiben nicht nur einen klugen Artikel in der nächsten Ausgabe der Fachzeitschrift, sondern sie machen sich auf den Weg. Sie machen sich auf den Weg nach Jerusalem, der Hauptstadt, und dort finden sie den, auf den sie warten. Erste kurze Unterbrechung. Ihr Lieben, was heißt das für uns? Eigentlich kann ich ja nur sagen, was heißt das für mich? Und kann Ihnen nur nahelegen und Sie und euch bitten, mal selber nochmal zu Hause die Bibel aus dem Schrank zu nehmen, Matthäus 2, 1 bis 12 zu lesen und nochmal zu gucken, was heißt das eigentlich für mich? Gott ruft Menschen aus den unterschiedlichsten Ecken der Erde. Er ruft Menschen mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen. Wenn wir mal einen Gedanken nochmal zurückgehen aus dieser Geschichte weiter nach hinten, er ruft Hirten, diese raubeinigen Gesellen auf dem Feld bei ihrer Arbeit. Er ruft Könige, Politikerinnen, Politiker, Machthabende. Er ruft Zollbeamte mit entsprechendem Beigeschmack, was ihren Beruf angeht. Er ruft Handwerker, Fischer, die am Hafen sitzen, ihre Netze flicken, ihre Boote fertig machen. Er ruft römische Beamte und griechische Philosophen. Er ruft Bankkaufleute, Pädagoginnen und Pädagogen, Maurer, Fliesenleger, Installateure, manchmal vielleicht sogar Theologen. Er ruft sie, alle quer durch, so wie wir heute Morgen hier in der Bauernkirche sitzen. Und er lässt sich nicht einschränken auf irgendeine Bevölkerungsgruppe, nicht auf das klassische Bürgertum, auch nicht nur auf die Armen und Elenden. Ich denke, das ist für uns auch mal wichtig zu hören und zu sagen. Auch die Klugen, die Wohlhabenden, die Reichen und die Erfolgreichen werden von Gott gerufen und gesehen und werden nicht ausgeschimpft, weil sie Erfolg haben. Gott überwindet oder Gott kennt in seiner Souveränität keine Grenzen. Und alles das, was wir so als Kirche dann machen, dass wir plötzlich in einer relativ großen Anzahl von Konfessionen und Grüppchen und Gruppierungen da stehen, dass wir diese Souveränität sozusagen einengen müssen, irgendwie für uns ordnen müssen, damit wir damit umgehen können. Alles das sind unsere Hilfskonstruktionen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir als Kirche nicht mehr und nicht länger und vielleicht auch erst gar nicht den Anspruch erheben, als wären wir als Institution Kirche was Besonderes. Übrigens egal, ob unser Chef in Rom sitzt oder unsere kleine Chefin in Bielefeld. Gott handelt souverän. Er findet und er trifft Menschen und er erreicht Menschen, die aufmerksam und wach durch ihr Leben gehen. Das ist vielleicht die auf menschlicher Seite sozusagen die einzige Voraussetzung. Nicht die Hirten draußen auf dem Feld, die sind sehr wach. Die nehmen das schon wahr, was da passiert. Der Matthäus, der da am Zoll sitzt, ich nehme den jetzt mal noch so als Beispiel, der ist schon sehr wach. Der kriegt schon mit, was da an seiner Zollstation passiert. Die Weisen, diese Forscher dort im Osten, die kriegen mit, was passiert. Die lassen sich nicht irgendwie einschläfern und einrühren, so in den alltäglichen Kram ihres Lebens, sondern mit wachen Sinnen gehen sie durch ihre Woche, durch ihren Tag. Und da mittendrin, in ihrem Arbeiten, in ihrem Nachdenken, in ihrem Leben, in ihrem Gestalten, in ihrem Abwägen und Entscheiden, da mittendrin, entdecken sie plötzlich die Spur Gottes. Ich finde, das ist schon was Tolles, ne? Könnte passieren, dass Gott dir, mir, in deinem und in meinem Leben einfach so, mitten im Alltag, morgen, bei dem, was da gerade so dran ist, vom Küche aufräumen bis zum Bücherführen, Konferenzen leiten oder sich auf irgendwelche Meetings vorbereiten, dass Gott da mittendrin dir plötzlich begegnet. Sei wach. Lasst uns gut aufpassen, könnte passieren. Dann machen sie sich auf den Weg, sie gehen. Sie gehen nach Jerusalem, sie gehen zum Königshof und hier erwarten sie natürlich, dass sie eine Antwort bekommen. Nein, nicht, dass sie eine Antwort bekommen, sondern dass sie das finden, was sie suchen. Wenn so etwas Weltbewegendes, Großartiges passiert und da sind sie nun ganz Mensch, da sind sie ganz mit ihren Sinnen in dem, was immer so war, wenn etwas Besonderes passiert, passiert es dort, wo die Macht sitzt. Ist aber nicht. Sondern der Mächtige, der Herodes, sagt, holt mal die alten Schriften raus und fangt an, in der Schrift zu forschen, wo dieser neugeborene König der Juden ankommen soll. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, dass Gott uns begegnet. Es gibt unzählige Ideen und Anlässe, dass seine Spur unseren Weg kreuzt. Aber alles das, was da passiert, wird letztendlich immer dazu führen, dass wir anfangen, für uns selber nochmal im Wort Gottes zu gucken, nachzulesen, zu überlegen, zu schauen, was finde ich da. Deshalb ist es übrigens gute Tradition, dass die Verkündigung des Evangeliums im Mittelpunkt des evangelischen Gottesdienstes steht. Wir können vieles, wir können lange diskutieren, wir können kluge Debatten führen, wir können abwägen, wir finden Argumente pro und contra. Das ist alles in Ordnung, das ist doch alles überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt, wo es dann darum geht, was ist für uns jetzt dran? Vor einigen Jahren verstarb einer meiner besten Freunde. Er war noch relativ jung, 51. Hatte ein ziemlich langes Krebsleiden, ein hochintelligenter, kluger Mann, hat als Zahnarzt gearbeitet, viel gearbeitet, zu viel gearbeitet, hatte mit dem Glauben und vor allen Dingen mit seiner katholischen Mutterkirche riesige Probleme. Und bei mancher nächtlichen Diskussion haben wir heftigst miteinander gestritten und gerungen. Wir sind längst nicht immer auf eine Linie gekommen. Das mit dem Glauben war nicht sein Ding, sondern er musste halt sehen und gucken. Klar, sein Arbeitsfeld war nicht besonders groß, aber er musste auf seinem Arbeitsfeld gucken und nachfinden und Gründe finden für die Schmerzen und konnte nicht glauben oder so. Ne? Sie kennen diese Diskussionen alle. Und dann geht's zum Sterben. Und wir diskutieren, solange er noch Kraft hat. Und wir reden und mit allem rauf und runter, was dazu kommt. Und an seinem letzten Lebenstag, in unserem vorletzten Gespräch, gibt er mir eine CD und sagt, du, da ist die Musik drauf für meine Beerdigung. Dann guckt er mich an und sagt, da ist ein Lied drauf, das wird euch wundern. Aber das ist mein Lied geworden vor ein paar Tagen. Der kluge Zahnarzt, der jahrelang diskutiert hat, wünscht sich als letztes Lied auf seiner Beerdigung, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Mit der Strophe, kennt auch dich und hat dich lieb. Ihr Lieben, da hatte jemand hinter allem Diskutieren, hinter allem Argumenten und allem klugen Überlegen, da hatte jemand plötzlich für sich gefunden, worauf es ankommt. Kennt auch dich und hat dich lieb. Nachdem die drei Weisen aus dem Morgenland mit dem Wort der Heiligen Schrift den Weg zu Jesus gewiesen bekommen haben, gehorchen sie. Sie gehen dahin. Und als sie sich auf den Weg machen, suchen sie auch wieder diesen Stern, der ihnen bis zu dieser Stelle den Weg weist und gewiesen hat. Und so finden sie zu Christus, dem Retter der Welt und zu ihrem ganz persönlichen Heiland. Ja, es gibt viele Wege, nicht nur nach Rom, auch nach Jerusalem. Und es gibt noch mehr Wege, die Gott zu uns findet. Viele Möglichkeiten mit der guten Botschaft, dass Gottes Liebe mir und dir und uns gilt, in Kontakt zu kommen, in Begegnung mit Menschen, im Erleben von Gemeinschaft, in dem, was wir tun hier in der Versöhnungskirchengemeinde. Aber dann kommt irgendwann der Augenblick, wo du und ich, wo wir für uns entscheiden müssen, ist der Retter der Welt auch mein Heiland? Oder noch einmal dieses Lied zu zitieren, kennt er eben auch mich und hat mich lieb? Die Sternsinger gehen in diesen Tagen jetzt wieder durch die Straßen, wie schön, eben jetzt auch hier in Iserlohn. CMB steht dann über unseren Haustüren. Das heißt übrigens, sind nicht die Anfangsbuchstaben, sind auch die Anfangsbuchstaben der Vornamen. Kaspar, Melchior und Balthasar. Ist ja verrückt, nicht, was Menschen daraus gemacht haben. Völliger, entschuldigen Sie die Formulierung in der Predigt, aber völliger Käse. C, M und B ist die Abkürzung für Christus Mansionem Benedicat. Christus segne dieses Haus. Und ich wünsche Ihnen, uns, mir, dass dieser Christus Wege findet und wir seine Wege wahrnehmen, dass er nicht nur die Häuser segnet, in denen wir uns treffen, sondern dass er dich und mich und uns in unserem Miteinander segnet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.